Episode 335. Was tun, wenn 5S verbrannt ist?
iSend2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Marvin Bunjes bei mir im Podcastgespräch. Er ist Lean- und Organisationsberater. Hallo Marvin.
Hi, hallo, vielen Dank.
Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gern nochmal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin ja Marvin Bunjes, komme aus dem Nordwesten der Republik und ich sorge dafür, dass meine Kunden glückliche Kunden haben können. Also, dass sie Wertschöpfung für ihre Kunden erbringen können und das in drei Bereichen: Organisation, Prozesse und Fertigung. Und ja, wegen der Fertigung, da sind wir ja heute hier für die 5S-Methode. Da sorge ich dafür, dass alle wissen, wo der Hammer hängt. Also ganz, ganz praktisch in den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter dafür zu sorgen, dass sie das Werkzeug haben, was sie brauchen, um wirklich auch sinnvolle Arbeit machen zu können und nicht ständig sinnlose Beschäftigung in Form von Verschwendung, Warten, Suchen und so weiter.
Ja, ist ein schönes Wortspiel, wo der Hammer hängt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja eben. Gut, und jetzt haben wir uns ja heute ein Thema vorgenommen, was ich mir vorstellen könnte, dem einen oder anderen vielleicht schon mal so begegnet ist, im Sinne von, was mache ich denn, wenn ich schon mal 5S probiert habe und jetzt irgendwie nochmal und es beim ersten Mal auch nicht funktioniert hat. Und vielleicht zum Einstieg da eben, was sind so deine Erfahrungen? Welche Szenarien sind dir begegnet, wo so dieses manchmal ganz offene, manchmal auch eher versteckte, 5S bleibt man doch fort?
Mhm. Ja, also hauptsächlich dann ganz oft, wenn es im Büro irgendwie angefangen worden ist, weil ich da also den Mehrwert, also der Mehrwert so schlecht nachvollziehbar ist für die Mitarbeiter, wenn es dann darum geht, irgendwie die Kennzeichnung für die Maus zu machen, ganz überspitzt gesagt, oder einen Stifthalter oder darüber zu reden, ob jetzt 3 oder 5 oder 6 Stifte noch irgendwie in der Schublade liegen dürfen, dann ist das Thema natürlich sehr, sehr schnell verbrannt. Ja, und sonst ein anderes Beispiel ist, wenn es irgendwann mal an die personifizierten Werkzeuge oder Werkzeugwagen gegangen ist. Das ist meistens auch immer sehr, sehr heikel und ja, etwas, womit man dann schon ziemlich schnell 5S verkraulen kann. Oder auch wenn man das nur androht. Das ist, glaube ich, dann auch schon ein ziemlich großer Fehler, würde ich sagen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man halt eventuell, wenn das jemand anders war und man davon unter Umständen gar nichts wusste.
Ja, das wäre noch viel schlimmer, ja. Dir so für Vorbehalte untergekommen?
Ja, im Grunde genau das. Das Schlimmste, was mir mal begegnet ist, da gab es im Grunde keine Vorgeschichte. Da hat es jemand dann gut gemeint. Das war in einer Autowerkstatt, Unfallinstandsetzung. Die haben so Netzwerkveranstaltungen, wo die sich gegenseitig besuchen. Und da stand halt ein Besuch bei dieser besagten Werkstatt an und der Inhaber hat es in Anführungszeichen gut gemeint und wollte natürlich den Besuchern, seinen Kollegen aus dem Netzwerk, also anderen Inhabern von Autowerkstätten halt mal zeigen, wie toll es bei ihm aussieht. Klammer auf, was halt doch nicht so der Fall war. Und dann hat er sich am Samstagmorgen halt hingestellt und hat mit seinem Hausmeister zusammen 5S gemacht, in Anführungszeichen, also aufgeräumt mit dem Erfolg, dass natürlich seine Jungs am Montagmorgen nichts mehr gefunden haben. Überhaupt nichts mehr. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie da, wenn du da nur das A-Wort in den Mund nimmst, aufräumen, wie das ankommt.
Ja, das glaube ich sehr, sehr gerne, ja. Ja, ich nenne das immer den 5S-Untergrund, ne? Das sieht ja dann oberflächlich total toll aus, aber wenn dann irgendjemand was sucht, dann fliegt doch wieder alles aus irgendwelchen Schubladen und Schränken heraus und dann liegt doch wieder alles rum, wenn man es denn irgendwann mal gefunden hat. Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich noch schlimmer. Aber das habe ich auch schon häufiger erlebt, dass dann Inhaber nicht so genau wissen, wie sie jetzt damit rangehen sollen oder wie sie die Mitarbeiter dazu bekommen, da mitzumachen in irgendeiner Form. Ja, und dann machen sie es halt lieber selber. Also am Wochenende gerade das, was du auch beschrieben hast. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Also dann, mein Ansatz ist ja immer zu sagen, die Leute, die damit arbeiten, die müssen auch ihren Arbeitsplatz so gestalten können, dass sie da bestmöglich arbeiten können. Und wenn das der Chef macht, der weiß ich, in deinem Beispiel vielleicht gar nicht mehr unbedingt am Auto werkelt, ja, dann kann der das gar nicht so genau wissen, wie da eigentlich jetzt gerade die Abläufe sind und was man wo genau braucht. Ne?
Ja. Gut, kommen wir nochmal auf die Vorbehalte zurück. In welcher Form erlebst du, dass dir sowas dann und vielleicht auch von wem diese Vorbehalte ausgedrückt werden? Wobei ich da persönlich sagen muss, wenn mir das jemand direkt sagt, dann ist mir das fast lieber, wie wenn das so passives Verhalten ist. Passiver Widerstand.
Ja, also das Erste ist, also wenn es dann nicht solche Vorerfahrungen gibt, kommt mir das eigentlich gar nicht unter, dass da jemand sagt, ah, jetzt müssen wir hier aufräumen auch noch oder jetzt müssen wir hier 5S machen. Also die meisten kennen ja gar nicht den Begriff. Und wenn man dann so einmal erzählt, dass es darum geht, halt Arbeitsplätze so einzurichten, dass sie vernünftig arbeiten können, dann wissen eigentlich die meisten, ja, bei uns ist das eben nicht so. Da ist es häufiger so, dass das berühmte 3 Leute warten, dass der 4. das Werkzeug holt, Syndrom. Und dann sind die eigentlich ganz froh und meistens, ich mache es so schnell, dass sie gar nicht merken, dass da jetzt so ein Workshop stattgefunden hat. Also wir machen morgens den Workshop und nachmittags ist das dann schon alles viel besser und sie können vernünftig arbeiten. Also was das angeht, geht das ziemlich schnell. Und ansonsten unterscheide ich euch auch häufig Widerstand und Widerständigkeit. Mhm. Also Widerstand im Sinne von, ja, das sind jetzt eher persönliche Gründe, die dann dagegen sprechen. Widerständigkeit, da muss man aufpassen, das kann dann halt sein, dass das sogar wirklich sinnvoll ist, dass sich so ein Mitarbeiter gegen eine Neuerung wehrt, weil sie Sorge haben, dass die Wertschöpfung darunter leidet. Sprich, wenn ich denen das Werkzeug wegnehme, was ja die Sorge sein kann, wenn sie die Werkzeugwägen oder die persönlichen Werkzeugkisten abgeben müssen, dann hat man natürlich eine Widerständigkeit, die sich dann zeigt, weil sie sagen, ja, wie soll ich denn ab morgen arbeiten, wenn das jetzt nicht mehr da ist? Mhm. Da dann eher dafür zu sorgen, dass das im Nachhinein passiert, nachdem eigentlich alle das Werkzeug dann zur Verfügung haben, sodass so eine Widerständigkeit gar nicht erst aufkommen kann. Das ist auf jeden Fall super hilfreich. Ansonsten kann ich gar nicht so sehr davon berichten, wie jetzt, wer das hat. Natürlich die Mitarbeiter könnten das haben, aber dann eher aus diesen Vorerfahrungen.
Ja, du hast schon angedeutet, diese Vorerfahrungen. Insofern möchte ich es nur ein bisschen vertiefen, wie soll man es ausdrücken, wie das dann ausgedrückt wird. Also vielleicht ein Punkt bezogen auf die Werkzeugwägen, was mir da durchaus begegnet und wo man eben höllisch aufpassen muss, speziell wenn man Multiplikatoren adressiert, die das dann selber im Unternehmen weitertragen. Und wenn man denen das nicht sagt, hey, frag vorher, bevor du eine Schublade aufmachst, dann kann sowas böse ins Auge gehen, weil da beginnt dann schon manchmal eben, du hast es persönlich genannt, eben dieser persönliche Bereich.
Ja, das ist definitiv der Fall, dass dann Mitarbeiter sagen, ja, wie soll ich denn arbeiten, wenn mir das Werkzeug genommen wird? Oder die Einführung durch die Vorgesetzten halt nicht so funktioniert, dass die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, dass sie selber dabei sind, wenn denn da jetzt irgendwie eine Aktion passiert und sie selber einen Einfluss drauf haben. Und dann kenne ich das auch, dass dann gesagt wird, ja, hier, passt da bloß auf. Ich nenne das immer diese heiligen Kühe-Schlachten. Ne? Muss man schon die Finger von lassen. Und das darf natürlich abgefragt werden, wer da vermeintlich irgendwelche heiligen Kühe bewahrt welche da sind halt, ja.
Ja, und manchmal darf man auch nicht unterschätzen, eben dieses ich dringe in den persönlichen Bereich ein und durchaus sind die Menschen sich ja darüber bewusst, dass es halt irgendwie nicht so toll in der Schublade aussieht. Und wenn man dann die Schublade einfach aufmacht und das offenbar wird, ja, da entsteht vielleicht, also zumindest ist das eine Interpretation von mir und mir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, da entsteht fast sowas wie Scham, oder?
Auch das, ja. Also meistens, wenn das fällt mir jetzt noch gerade so sehr gut dazu ein, meistens, wenn sich das ankündigt, dass es dort einen Workshop gibt, wird sowieso schon aufgeräumt. Und ich glaube, da geht schon der meiste Charme dann weg. Okay. Dann wird dann schon mal die ersten Sachen aus dem Regal rausgeräumt oder eine Werkzeugwand wird nochmal betrachtet, wenn es denn schon sowas gibt. Und dann ist schon der gröbste Schmutz und der gröbste Charme weg. Aber da ist dann danach immer noch genug zu tun und auch wird auch immer noch genug weggeschmissen. Aber dann hat man so mal den, ja, ich glaube, das passiert ganz automatisch, da braucht man gar nicht unbedingt aufpassen, weil aus dieser Schamgründen heraus und weil die Mitarbeiter sich da natürlich auch nicht die Blöße geben wollen, dass da jetzt die Vollkatastrophe offen ist. Und ja, wenn dann zwischen wir fangen an oder wir wollen das starten bis hin zu diesem tatsächlichen Workshop so 2-3 Wochen entstehen, da ist genug Zeit, dass dann da diese Schamstellen dann schon auch beseitigt sind. Zumindest das ist meine Erfahrung.
Ja, okay. Gut, jetzt haben wir uns ja relativ stark über die, ja, in Anführungszeichen direkt Betroffenen, also die Mitarbeiter unterhalten. Jetzt sind das ja aber nicht die einzigen Mitspieler in dem Szenario. Was ist dir bei, ja, bringen wir es auf den Punkt, bei Führungskräften in welcher Form auch immer schon begegnet?
Ja, dadurch, dass ich halt immer mit dem Unternehmer oder dem Inhaber, also mit der obersten formalen Macht, sage ich es mal, mit dem größten Chef zusammenarbeite, ja, erlebe ich es immer nur, dass die Führungskräfte auch mitziehen. Also genauso wie die Mitarbeiter, hatte ich ja gerade schon gesagt, das geht so schnell, dass wir dann den Workshop mit dem Inhaber vorbereiten. Da finden dann zwar schon Gespräche statt, so über Vorüberlegungen, wie sollte eigentlich irgendwas sein. Aber dann arbeiten alle gemeinsam an diesem Workshop, Mitarbeiter, Führungskräfte, der Inhaber auch, ich genauso. Und dann kommt das nicht auf, dass da groß Widerstände oder auch Bedenken geäußert werden, sondern es wird eine kurze Einführung gemacht und dann geht's los. Und dann haben alle Bock, dann fassen alle mit an, räumen erstmal alles raus und dann wird gemeinsam überlegt, wo was eigentlich am besten hinkommt, wird gemeinsam sauber gemacht und das machen dann vor allen Dingen eben die Führungskräfte, da achte ich dann drauf, die Führungskräfte und die Unternehmer, dass die dann eher die Zuarbeiten machen, in Anführungsstrichen, und eben nicht diese wichtigen Entscheidungen, wie viel brauchen wir von was und wo soll das eigentlich hin und wie sorgen wir dafür, dass das auch da bleibt, solche Fragen, das machen wir dann halt, mache ich dann halt eher mit den Mitarbeitern. Mhm.
Was jetzt aber eben, wir haben ja den Titel gewählt, auch wenn es verbrannt ist. Denn, und ich glaube eben, das ist das, was ich mir, ja, ist meine Interpretation, was ich mir vorstellen könnte, was den einen oder anderen eben interessiert, der Zuhörer, die halt aus welchen Gründen auch immer selber in dem Szenario unterwegs sind, vielleicht als Führungskraft, die eine Verantwortung tragen, wo es halt diese Vorbehalte gibt, wo halt mal in der Vergangenheit sprichwörtlich der Rahmen um das Telefon gezogen wurde oder wo halt festgelegt wurde, in der Schublade bitte nur 5 Stifte. Das kann man ja nicht, das wird man ja nicht los, sondern das ist da halt. Und manchmal haben das die Betroffenen selber gar nicht miterlebt und trotzdem ist da sowas, steht sowas im Raum, dieser berühmte Elefant, wie man es manchmal auch nennt.
Komplett richtig. Ja, was ich immer mache, und das ist eigentlich unabhängig davon, ob es Vorerfahrung oder nicht gibt, ist es, sich die Ursachen anzuschauen für die Unordnung. Ne? Also einmal für die tatsächliche Unordnung, aber dann auch zu gucken, gibt es denn solche Vergangenheitsgeschichten, wo dann ja 5S verbrannt worden ist oder grundsätzlich ja Struktur- und Kulturmuster, nenne ich das immer, die dafür sorgen, dass jemand nicht aufräumt oder dass das 5S eben verbrannt ist. Beispiel ist, dass ein Unternehmer, Nachfolger im Familienbetrieb, nicht so führen wollte wie der Vater und gesagt hat, nee, ich will nicht so patriarchisch sein, ich möchte lieber auf Augenhöhe führen, ich möchte, dass die Mitarbeiter mitdenken, was dann dazu geführt hat, dass nicht nur er, sondern auch seine Führungskräfte halt dann solche Aussagen gemacht haben, ja, ich sag jetzt hier, die sollen aufräumen, aber machen sie nicht und nach 3-mal sagen, mache ich es halt selber. Oder ich habe angeordnet, dass Freitagnachmittag aufgeräumt wird, aber keiner geht hin. Das sind dann halt so Beispiele, wo man sagt, ja, da ist dann halt was im Argen, also unabhängig jetzt von den Vorerfahrungen, aber so würde man natürlich auch rausfinden, dass da schon mal so eine Aktion war, wie bei dir im Beispiel mit der Werkstatt oder andere Versuche da gewesen sind, die gescheitert sind, auch mit irgendwelchen Vorgängern in der Firma. Und ja, das ist für mich eigentlich unerlässlich, weil es gibt so viele Firmen, die sind total ordentlich, picobello, und dann gibt es halt andere Firmen, da sieht das ganz im Gegenteil aus. Und das gibt halt Gründe dafür. Und die herauszufinden, finde ich super, super wichtig. Und da führe ich einige Gespräche dafür, also mindestens so 10, um das herauszufinden und das dann einzubauen in die Umsetzung von 5S. Ja.
Ja, jetzt, wo du so erzählst, kommt mir eine Situation wieder in den Sinn, die ich vor, es sind schon durchaus 6, 7, 8 Jahre mal erlebt habe. Das war in einem holzverarbeitenden Betrieb im Grunde eine große Schreinerei. Da ich selber in der Schreinerei aufgewachsen bin, glaube ich, kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil eine Sache macht man als Schreiner nicht, das ist Holz wegwerfen. Egal wie klein das Stückchen Holz sein könnte, man könnte es ja noch irgendwo brauchen. Und selbst wenn man es nur nimmt, um auf einer Kreissäge ein Brett durchzuschieben. Und auch da so dieser Punkt Historie, das war zweite Generation, den ersten Inhaber habe ich gar nicht kennengelernt, der war damals schon bestimmt 10 Jahre tot, schlichtweg. Aber das muss ein Typ gewesen sein, der sprang in den Altholzcontainer rein und hat da erstmal geguckt, was haben denn die Leute wieder weggeworfen, und hat dann, wenn er da ein Brett gefunden hat oder eine Platte, von dem er dachte, die könnte man noch für irgendwas nehmen, dann hat er dem sprichwörtlich fast angesehen, wer es denn weggeworfen hat. Und da kannst du dir vorstellen, was dann passiert ist. Dann ist er mit dem Brett durch den Betrieb gegangen und hat denjenigen bunt gemacht. Und dementsprechend hat es denen, und das ist auch ein Element von 5S, aussortieren. Jetzt nicht unbedingt so auf der Werkzeugebene, sondern halt auf dieser Materialebene. Sachen, die ich halt definitiv, das war Verpackungstechnik, Kisten bauen, da gibt es halt irgendwo so eine Untergrenze an der Kistengröße. Und alles, was kleiner ist, das verwendest du halt nicht mehr. Aber das hat denen echt wirklich fast körperlichen Schmerz bereitet, wo wir damals gesagt haben, jetzt stellen wir da eine Mulde hin und dann wird weggeworfen.
Ja, genau. Also sowas sind dann halt Kulturmuster. Da kann jetzt keiner mehr was dafür. Und vielleicht hat das auch noch sogar ganz andere Gründe als in der Person dieses Gründers der Firma. Und trotzdem muss es irgendwie besprechbar sein, weil sonst räumt man einmal auf und nach 2 Wochen liegen wieder überall diese Abschnitte rum, die eigentlich keiner mehr gebrauchen kann. Ne? Wenn weiterhin dieses Kulturmuster erhalten bleibt. Ich habe das im aktuellen Fall mit Maschinenauslaste, Maschinenverfügbarkeit. Die Maschine muss immer laufen. Mhm. Der Alte, der Senior, hat sogar mal gesagt, ja, bevor ihr aufräumt, erstmal muss die Maschine laufen. Ja? Und das machen die Mitarbeiter auch. Und dann ist natürlich keine Zeit mehr dafür, erstmal das Werkzeug wegzuräumen. Und wenn sowas nicht besprechbar ist oder nicht angesprochen werden darf oder kann, dann kann sich auch so eine Ordnung nicht mehr einstellen. Ja, und das kann man aber in Kommunikation bringen, also sprich drüber reden. Und dann auch berücksichtigen bei dem 5S, bei der Selbstdisziplin, dass man eben darüber reden darf. Das ist aus meiner Sicht eins der wichtigsten Sachen überhaupt, diese Ursachen zu erkennen, die dafür gesorgt haben, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht.
Ja, und dann eben auch so ein bisschen vermitteln den Hintergrund. Es geht ja nicht nur, natürlich ist das nützlich und hilfreich, wenn es sauber aussieht, aber es geht ja nicht nur um das, sondern eben gerade das 4. und das 5. S, Selbstdisziplin und Standard, ist ja auch ein Element von Standard. Eben, wie sieht's halt an meinem Arbeitsplatz aus und bin ich da in der Lage, überhaupt, ja, sauber zu arbeiten? Und manchmal ist so meine Erfahrung, ja, ein bisschen die Leute auch so an der Ehre packen, ist durchaus hilfreich. Dezent, manchmal aber auch, wenn man es offen anspricht, bewirkt dann ein drüber nachdenken, so im Sinne von, ja, er hat eigentlich schon recht.
Ja, und wenn alle es wissen, dass es da ein Problem gibt und auch alle wissen, dass sie es ansprechen dürfen, dann kann man da auch was gegen machen. Ne? Wenn das immer nur tabuisiert wird, also ich gerade diesen Fall, den ich da hatte mit der Wertschöpfung, beziehungsweise wo der Nachfolger ja nicht in der Lage war, seine formale Macht sinnvoll zu nutzen, also das Chefsein richtig zu nutzen, hat dann der Betriebsleiter in dem Fall, beziehungsweise ein anderer Mitarbeiter hat gesagt, ja, das war gar nicht so schlimm, als der Alte noch da war. Da habe ich zwar einen auf den Deckel gekriegt, wenn ich was falsch gemacht habe, aber danach wusste ich, was ich falsch gemacht habe und ich konnte mich beim nächsten Mal besser konzentrieren und dann hat es halt besser geklappt. Und da hat der Betriebsleiter direkt gesagt, nee, so wie früher wollen wir ja nicht wieder sein. Also hat das direkt wieder tabuisiert. Und dann kann sich etwas, was sinnvoll ist, was den Menschen dabei helfen würde, bessere Arbeit zu leisten, halt gar nicht etablieren. Und genauso wäre es dann auch mit dem Stück Holz. Sobald da dann einer wieder einen auf den Deckel kriegt, weil das Holz doch wieder 2 Millimeter zu kurz war, als das, was vereinbart worden ist, ja, dann nächstes Mal ist es dann halt lieber 5 Millimeter länger und so etabliert sich dann doch wieder das alte Muster.
Mhm. Naja, und unter Umständen eben auch Situationen, die die Menschen selber gar nicht mehr so gar nie erlebt haben, eben. Das heißt, da sind mit Sicherheit auch Menschen im Unternehmen gewesen, die haben den alten Chef nie kennengelernt. Und trotzdem steht halt da im Raum, ey, Holz werfen wir nicht weg.
Ja, also das ist super, super wichtig, darauf eben zu achten aus meiner Sicht. Ja, und sonst, was noch wichtig ist, oder was gut funktioniert, um so Vorbehalte einzudämmen, ist halt eine passende Vorbereitung, ne? Also einen sinnvollen Bereich auszuwählen, wo die Mitarbeiter auch hinterher merken, okay, jetzt ist das Arbeiten leichter, darum soll es ja gehen, ne? Bessere, weniger Verschwendung, einfacher Wertschöpfung erbringen. Und das geht natürlich nicht, wenn ich irgendwo im Lager aufräume, wo alle 2 Wochen nur jemand durchläuft, sondern das passiert da, wo wirklich jeden Tag gearbeitet wird von unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Mitarbeitern, wo vielleicht auch mal der Kunde durchläuft, sodass man wirklich direkten Wertschöpfungsbezug hat. Und ja, dass auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen sehen hier, okay, das ist ja wirklich besser, was da passiert ist. Und jetzt habe ich auch Bock, so einfach zu arbeiten. Das ist auch aus meiner Sicht super, super wichtig.
Ja, mit dem Beispiel, wo du gerade genannt hast, kommt mir dann auch eine Situation ein, wo es, finde ich persönlich, sehr deutlich wird, wenn wir über Rüsten reden, wenn man dort, weil man sich ja wirklich jeden, dort ganz speziell, ich meine, man soll das grundsätzlich machen, aber dort wird es nochmal sehr auf den Punkt gebracht, weil man sich dort ja fast jeden Handgriff anschaut und wenn dann halt einer hilflos durch die Gegend guckt und dann eben besagte Schubladen aufmachen muss und nach dem einen Werkzeug, das er halt da jetzt braucht, um die Maschine rüsten zu können, dann wird es meiner Ansicht nach besonders deutlich, was habe ich davon? Weil das ist im Grunde ja die Frage, die sich sondern ganz sicher jeder mindestens unbewusst stellt.
Ja, und das ist auch meine Erfahrung, dass sich das die Mitarbeiter auch stellen. Und meistens ist es aber so, dass die Mitarbeiter eigentlich ganz genau wissen, wo es jetzt hakt und was noch verbessert werden müsste oder wo sie auch Zeit verlieren, weil kein Schlosser oder kein Monteur geht irgendwie zur Arbeit, um dann nach Werkzeug zu suchen, sondern die wollen irgendwas fertig kriegen am Ende des Tages. Und also wissen sie, was eigentlich Sache ist. Und meistens kommt es aber nicht in die Aufmerksamkeit der Führungskräfte, sodass die Mitarbeiter das Gefühl haben, ja, meine Ideen oder das, was ich hier verändern kann, das wird ja gar nicht gehört. Ja, und die Führungskräfte, die sehen die ganze Zeit nur, wie die Mitarbeiter dann doch rumsuchen und laufen und warten und haben das Gefühl, ja, die wollen gar nicht ihre Arbeitsplätze irgendwie verbessern und kriegen es nicht gebacken. Und da dann halt in einem Workshop beide Parteien zusammenzukriegen und die eine Seite sieht, ach cool, die Mitarbeiter wollen ja doch und bringen sich ein und die Mitarbeiter merken auch, ach cool, jetzt habe ich hier mal ja was zu sagen und kann das mitgestalten und kann endlich mal meine Ideen mit einbringen und dann ist das wie so ein Knoten, der da platzt, dass dann ja die Vorbehalte gegeneinander sich auflösen und zukünftig dann auch ganz andere Ideen in anderen Bereichen plötzlich möglich sind, weil die Mitarbeiter wieder Mut haben, mal anzusprechen, dass es da nicht läuft und die Führungskräfte das Vertrauen auch zeigen, ja, probier es halt mal aus oder ja, mach mal. Das ist für mich immer ein riesen Vorteil an der Geschichte und macht auch echt total Spaß, wenn man dann nach Wochen wieder in den Betrieb kommt und sieht, ah, hier haben wir noch das umgesetzt und da hat der Mitarbeiter diese Idee gehabt und hat die direkt mal umgesetzt. Also das ist echt, macht richtig Spaß.
Mhm. Ja, das ist insofern ein spannender Punkt, weil sich, glaube ich, aus dieser kleinen Erfahrung, in diesem kleinen Kontext 5S, flapsig ausgedrückt, also aufräumen, eben viel, meiner Ansicht nach, viel auf Lean im Allgemeinen übertragen lässt, weil ich eben mit so einem einfachen Ding in Anführungszeichen anfange, aber eben da ja, wie wir jetzt schon diskutiert haben, eben unter Umständen auch Vorbehalte in der einen oder anderen Form habe, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, wir kennen beide Fälle, wo halt der Lean, die Lean-Initiative, um es mal so auszudrücken, auch nicht die erste war und irgendwie so auch da verbrannte Erde existiert, oder?
Ja, klar. Also aus meiner Zeit, aus einer großen Unternehmensberatung, kenne ich es halt, dass dann 5S nicht, aber Lean nur verwendet wird, um irgendwelche Headcounts zu reduzieren, Leute loszuwerden und da dann mit irgendwelchen Prozenten zu jonglieren. Und das ist natürlich ja überhaupt nicht förderlich für die Einführung von Lean. Wobei Lean ja da ja im Grunde genommen nur missbraucht wird. Am Ende geht es ja bei Lean darum, schneller oder mit weniger Verschwendung, weniger Variabilität und mehr Flexibilität zu arbeiten, was eigentlich mit diesem Reduzieren von Headcount und schlanke Produktion nur entfernt was zu tun hat, sondern es geht darum, ja, Arbeit sinnvoll zu erbringen. Und ja, da ist, wie du sagst, 5S ist da einfach ein super, super Start, um schnell Erfolge zu erzielen, um schnell Mitarbeiter zu befähigen, an ihren eigenen Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen etwas zu verändern. Und dann plötzlich ist es dann halt auch in ganz anderen Themen, ne? Rüstwechsel hast du angesprochen, ganz anderen Themen möglich, dass man da dann auch mal drüber nachdenkt, was neu zu machen, ohne direkt Sorge haben muss, dass dann die Kündigung droht oder so weiter.
Ja, und da kommt eben, und das klang bei unserer Unterhaltung jetzt für mich zumindest sehr deutlich mit, da spielt dann eben dieser allgemeine, sehr breite Aspekt Führung eben eine Rolle. Also die Verantwortung, die Führung, auch die Unternehmensleitung, du hast gerade gesagt, dass Lean halt nicht dazu da ist, um Arbeitsplätze abzubauen, sondern dass es dazu da ist, dass Menschen halt wertschöpfend tätig sein können.
Genau, mit weniger oder gleichem Einsatz mehr schaffen. Ja, das ist das Ziel. Und ja, kein Cost-Cutting, wie man so schön sagt.
Ja, und aber andererseits müssen wir halt damit leben, dass das in den späten 80ern und den 90ern im Grunde halt der Grund war, warum wir in Europa, in den USA mit dem Thema unterwegs waren. Ich denke, da sollten wir uns auch nichts vormachen.
Das stimmt, ja, aber in dem Betrieb, in dem ich unterwegs bin, so 20 Mitarbeiter bis, weiß nicht, 200, oft spielt das da noch gar keine Rolle, die haben da noch nichts von gehört. Und wenn man mit 5S anfängt, dann heißt es auch nicht unbedingt, dass das dann direkt Lean ist oder dass diese Verbindung fehlt oder ist nicht immer gegeben. Und somit ist dann ja 5S, wenn es dann nicht durch andere Aufräumaktionen, wie wir es schon genannt haben, verbrannt ist, eigentlich immer ein super Einstieg dafür.
Gut, jetzt haben wir über viele Dinge gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, oder ich nehme mal an, die allerwenigsten, ich habe es auch noch nie gemacht und ich höre durchaus viele Podcasts, werden Sie es jetzt nochmal anhören, weil Sie gesagt haben, das muss ich mir nochmal reinziehen, was die zwei da gesagt haben. Was gibt es denn für Möglichkeiten, und das sage ich jetzt nicht ohne Grund, ich weiß es ja im Grunde, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, sich bei dir über 5S und deinen Umgang noch was zu erfahren?
Ja, also man kann mich natürlich direkt ansprechen, ansonsten würde ich gerne mein Buch empfehlen. Ist im Buchhandel erhältlich, heißt 5S-Methode, ein Praxisleitfaden, damit alle wissen, wo der Hammer hängt. Da ist der Name Programm. Geht halt ganz praktisch darum, ja, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, zu berücksichtigen bei der 5S-Einführung. Vor allen Dingen auch das Thema, und das ist halt eher neu, habe ich so auch in keinem Buch gelesen, über die Ursachen halt von 5S zu sprechen und ja, die zu beseitigen, und dann macht es auch mehr Spaß.
Ja, da nehme ich auf jeden Fall die Notizen, Link zu deinem Buch, nehme ich auf jeden Fall in die Notizen zur Episode mit rein. Und an der Stelle, Marvin, ich danke dir für deine Zeit, für die spannende Unterhaltung über Dinge, die meiner Ansicht nach sehr, sehr oft im Raum stehen, aber auch viel zu selten thematisiert werden.
Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Marvin Bunjes zum Thema Was tun, wenn 5S verbrannt ist. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf unserer Website unter dem Stichwort 335. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei Apple Podcasts.
Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.